Deutschlandfunk.
Was ist, wenn das Leben manchmal sehr, sehr anders verläuft, als wir das gerne hätten? Wahrscheinlich wegen Dingen, die traurig sind, die wehtun, Abschied voraussetzen, Krankheiten, Verlust oder so. Das klingt jetzt wie eine sehr, sehr schwere Folge hier bei Achtsam, aber vielleicht ist da auch ganz viel Hoffnung und Leichtigkeit drin. Ich denke schon. Herzlich willkommen bei Achtsam. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute über die Akzeptanz sprechen. Maihong, wir haben schon ganz oft gefühlt über die Akzeptanz gesprochen, ne?
Ja, weil sie irgendwie die Schwester von der Achtsamkeit ist und deshalb, glaube ich, ist das immer irgendwie dabei, implizit, aber auch explizit, ja.
Aber wir haben noch nie eine eigene Akzeptanzfolge gemacht. Komisch, uns kommt das
ich
ganz
wirklich
komisch
nochmal geguckt vor. Ja, aber ich habe geguckt, aber es gab keine eigene, es gab zur Akzeptanz-Commitment-Therapie, ja. Aber nur eine Folge zur Akzeptanz habe ich so nicht gesehen.
Faszinierend. Naja, also jetzt nach 5 Jahren machen wir mal eine Folge zur Akzeptanz, nachdem wir seit 5 Jahren sagen, Akzeptanz ist wichtig und hier ist ihr eine eigene Folge gewidmet. Sophie hat uns geschrieben und hat gesagt, es ist schwer, natürlich. Also vielen, vielen Dank, Sophie, für deine E-Mail. Du hast absolut recht, es ist oft schwer, irgendetwas zu akzeptieren, was man nicht möchte, worauf man keine Lust hat, was man nicht akzeptieren möchte. Und dann da den Weg zu finden, eben doch irgendwie in die Akzeptanz zu kommen und irgendwie seinen Frieden zu schließen, vielleicht sogar mehr als das. Mal gucken, wie weit wir heute kommen thematisch. Aber genau das soll uns heute beschäftigen. Ja, nochmal willkommen hier bei Achtsam. Wir sind Dr. Maihong, sie ist Therapeutin. Ich rede immer so dann natürlich in der dritten Person jetzt von dir, weil falls jemand zum ersten Mal dabei ist, kann ja sein, Therapeutin, Psychologin, Doktor, Autorin und Dozentin und vieles mehr. Mein Name ist Diane Hielscher. Ich bin Moderatorin, Keynote-Speakerin. Ich gebe Workshops und bin auch Autorin und so. Wir machen viele Dinge und sprechen gerne über Achtsamkeit und sind beide so ein bisschen obsessiv bei der Sache, weil wir das so interessant und spannend finden. Und ja, die Akzeptanz, wie gesagt, Sophie hat uns inspiriert zu dieser Folge. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was bedeutet denn Akzeptanz? Also etwas Blödes ist passiert, etwas Schreckliches, vielleicht etwas Trauriges. Jetzt kommt jemand und sagt 9-mal klug, ja, das musst du akzeptieren.
Ja, genau. Also da gibt es wahrscheinlich auch wie immer viele Definitionen. Jetzt eine psychologische Definition wäre die Fähigkeit, sich den eigenen inneren Reaktionen, Gefühlen, Gedanken, Impulsen, körperlichen Reaktionen gegenüber zu öffnen und sie auch annehmen zu können, anstatt sie vermeiden zu wollen, loswerden zu wollen, verändern zu müssen. Also diesen Raum für unangenehme Empfindungen zuzulassen. Und das ist jetzt ja sehr individuell, aber natürlich kann man das auch auf ja Dinge auch im Außen natürlich gesellschaftlich, Zustände allgemein, also nicht nur nach innen hin, sondern auch, ja, was im Außen uns so begegnet, dass wir Raum für das Unangenehme lassen und das so stehen lassen können.
Schwer ist das. Das ist nicht ganz so einfach und das deckt sich auch nicht mit dem, was unser Gehirn uns quasi sagt und reingibt an Gedanken und Informationen. Und dann gibt es ja noch den Begriff, der ist in meiner Familie mittlerweile nach all den Jahren Achtsam und all den Jahren, die ich mich damit beschäftige, zu einem Running Gag geworden, nämlich radikale Akzeptanz. Das kommt aus dem Buddhismus, ne?
Ja, ich kenne es auch aus der Psychotherapie vor allen Dingen, aus der dialektischen behavioralen Therapie. Das ist dieses vollständige Annehmen der Situation und der eigenen Reaktion auch. Also die Situation ist, wie sie ist und man kann es nicht anders machen. Die dialektisch behaviorale Therapie wurde entwickelt für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und das ist eine Erkrankung, Menschen, die empfinden Emotionen so, so intensiv und in diesem Moment, also einerseits lernen sie Skills und Fertigkeiten, wie sie etwas verändern können, aber innerlich erleben sie ja diese Emotion und da dann zu sagen, ich muss das jetzt, ich akzeptiere das, es ist vollkommen radikal, muss ich ja zu dem sagen, wie es sich anfühlt. Gleichzeitig gucke ich natürlich auch, wie ich mich, sagen wir mal so, heilsamere Möglichkeiten, anstatt irgendwie sich irgendwas anzutun oder sowas, ne? Und das radikal zu akzeptieren, daher kenne ich auch diesen Begriff, aber dieses Akzeptieren ist natürlich im Buddhismus auch eine wichtige Praxis, da sprechen wir später auch nochmal darüber.
Also mit Running Gag meine ich, wenn der Bus uns vor der Nase wegfährt oder so, ne, dass wir dann alle sagen, radikale Akzeptanz oder irgendwie sowas oder wenn es regnet, obwohl man gerade an See fahren will oder bei solchen Sachen natürlich. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, mit einem großen lauten Seufzen, es ist so schwer. Warum ist es, mal hören, so schwer für uns, Dinge loszulassen, also Pläne, Ideen, vielleicht auch Pläne, die wir für unser Leben hatten, Vorstellungen, die wir hatten, wie es weitergehen soll, wenn sich etwas ändert, etwas loszulassen, einen anderen Weg einzuschlagen, also den Ist-Zustand zu akzeptieren. Warum ist das so schwer?
Es ist so zutiefst menschlich, weil da ja natürlich auch Gefühle mit einhergehen. Dinge waren uns wichtig oder so, ne? Wir haben vielleicht Angst auch vor Veränderungen. Also wenn wir ein bestimmtes Lebenskonzept hatten, einen Plan hatten, irgendwie auch Kontrolle und dann müssen wir es anders machen, dann kommt Angst und Unsicherheit oder auch die Trauer, die damit einhergeht. Sehr, sehr unangenehm und da ist der erste menschliche Impuls, boah, nee, unangenehm will ich nicht, ja? Oder auch, finde ich nochmal, wenn wir einen Traum haben und daran festhalten oder einen Plan, was auch immer, wenn wir an etwas festhalten, können wir uns vielleicht auch ein bisschen daran abarbeiten, irgendwie Schuldige suchen oder so, ne? Und dann vielleicht auch ein Gefühl von Kontrolle haben, dass man noch irgendwas machen kann, ne? Das ist super fies, also. Und das auch anzuerkennen, auch dafür Akzeptanz zu haben, Raum zu lassen, dass nicht der erste automatische Impuls ist, ja, super, darauf habe ich gewartet, dass es nicht klappt oder dass es schwierig wird, sondern es ist ganz normal und menschlich.
Das ist so schön, wenn du das so sagst, da muss ich jetzt schmunzeln natürlich, weil wir das natürlich nicht machen, aber ab und zu ist es, glaube ich, ja auch ganz hilfreich, mit Humor an eine Sache zu gehen, die sich oft auch schwer anfühlt. Also ich habe das selbst erlebt, jüngst eben gerade quasi. Ich hatte in meinem Kopf sehr viele schwere und anstrengende Gedanken und dann haben Leute so Witze darüber gemacht und ich war nicht empört und habe gesagt, wie kann diese Person Witze darüber machen, sondern ich war so erleichtert. Es war so, als wenn mir jemand was von den Schultern nimmt, weil ich dachte, ja stimmt, man kann darüber eigentlich auch lachen und das hat mir gerade, als du das so gesagt hast, ja, ich fand das sehr schön, weil ich finde, Humor sollte bei diesen Dingen auch immer irgendwie, ne, wie in allen menschlichen Momenten und Lebenslagen auch seine Rolle so finden und haben und so, finde ich. Ja, also es gibt viele Situationen, wo wir Akzeptanz trainieren und üben können und natürlich nicht, wenn alles Happy Sunshine ist, wenn alles genau so läuft, wie wir wollen, dann haben wir ja auch kein Trainingsfeld für Akzeptanz. Dann brauchen wir Akzeptanz ja nicht, wenn alles smooth läuft. Also zum Beispiel bei einer Trennung. Das hatten wir uns anders überlegt. Wir wollten, bis dass der Tod uns scheidet, wenn wir verheiratet zum Beispiel sind, zusammenbleiben und dann ist da eine Scheidung. Das ist zum Beispiel ein harter Moment, um Akzeptanz zu lernen, ne?
Das ist total hart, ne? Es ist körperlich vor allen Dingen auch eine krasse Erfahrung, ja. Wie fertig das einen macht, wie, also richtiger Liebeskummer, das tut einfach so weh und man spürt das physisch und dann irgendwie, wenn einer kommt, das muss jetzt einfach akzeptieren. Natürlich will man dem einfach eine klatschen, das ist ein ganz normaler Impuls, ja. Die Erfahrung zeigt ja, jeder, der so das eigene Leben durchnavigiert, andere Biografien sieht, jeder kriegt so seine Lesson und irgendwann, wenn man in die Akzeptanz gefunden hat, das kann auch unterschiedlich aussehen, dann hilft das. Aber eine Trennung ist auch hart, ja.
Und zum Beispiel auch chronische Erkrankungen und überhaupt Erkrankungen. Ne? Also chronische Erkrankungen, da kriegt man dann sofort dieses, okay, damit müssen Sie jetzt leben für den Rest Ihres Lebens. So, das wird Sie jetzt begleiten. Oder halt vermeintlich tödliche Krankheiten oder so, wenn man so eine Diagnose bekommt. Das ist ja auch wirklich schwer zu akzeptieren. Wie kannst du da als Therapeutin vielleicht auch irgendwie helfen auf diesem Weg?
Erstmal zu validieren und Raum geben, dass es einfach echt schwierig ist. Also diese Hilflosigkeit, gerade bei Erkrankungen, wenn der Körper einfach wirklich was anderes macht, als man es möchte. Und wenn man viel ausprobiert hat, also gerade bei chronischen Erkrankungen, die Menschen, die haben ja eine Odyssee hinter sich, bei welchen Ärzten sie waren, was sie alles ausprobiert haben. Krass einfach nur, ne? Und auch dieses, manche Erkrankungen, die sieht man ja auch gar nicht. Man sieht so normal aus, aber es ist überhaupt nicht normal. Und da immer wieder damit zu sein und da braucht es einfach mal ganz viel Raum, dass man denen sagt, ich sehe es, sie bilden sich das nicht ein. Das ist nicht einfach nur eine Einbildung und auch zu validieren, dass da andere Pläne waren, andere Zukunftspläne, weil bei manchen Erkrankungen, da kann man nicht mehr das machen, was man früher machen wollte. Und dieser Trauer Raum zu geben und dann zu schauen, wenn die Menschen soweit sind, aber welche Möglichkeiten gibt es denn trotzdem? Und ich finde gerade bei Schmerz irgendwie so, ich habe ja selbst so krasse Migräne, ne? Ich konnte mir das vorher wirklich auch nicht so vorstellen. Wie ist das eigentlich, wenn man so einen heftigen Schmerz hat? Das macht, da denkt man ja, man wird irgendwie verrückt oder so, ja? Und trotzdem zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es? Und es gibt Möglichkeiten, ne? Aber in seinem eigenen Tempo und sich vielleicht auch Hilfe suchen oder so, ne? Aber da vor allen Dingen Verständnis für haben, das hilft sehr.
Also ist doch ein bisschen schwer natürlich unser Thema. Wir haben schon mal eine sehr schöne Folge, da haben wir beide irgendwie fast geheult, zum Thema Abschied gemacht. Ne? Und da hast du auch so Sachen gesagt, wie dass man Briefe schreiben kann. an denjenigen, den man vielleicht verliert, aber vielleicht auch an sich selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vision als Profisportlerin hatte und dann habe ich eine chronische Krankheit und werde diesen Sport gar nicht mehr ausüben können, ne, dann, dass ich mich vielleicht auch wirklich verabschiede von der Person, die ich gerne gewesen wäre bei Olympia oder, ne, keine Ahnung, als Sportlerin zum Beispiel, jetzt nur um einfach mal so ein konkretes Beispiel durchzuspielen, dass man sich davon so rituell auch verabschiedet. Ne? Da hatten wir auch, da hattest du so schöne Beispiele zu Ritualen genannt, dass man sich selbst validiert und sagt, das ist jetzt hart und traurig, aber wirklich auch offiziell sich davon verabschiedet, dass das hilft. Ne?
Ja, also wirklich ein Trauerprozess oder irgendwie was schreiben, das Verbrennen. Manchmal, da sag ich mir oder bespreche das mit meinem Patienten, in einem anderen Universum, parallelen Universum wäre es jetzt vielleicht so. Aber wir gehen halt, das ist nicht dieses Universum. In einer anderen Geschichte wäre das vielleicht so, ne? Aber wenn wir dem zu sehr nachtrauern, viel zu viel darüber nachdenken, dann leben wir ja nicht dieses Leben in diesem Universum. Das geht ja leider nicht, ne? Aber dem Raum geben und auch einfach zu ehren, dass da Wünsche waren, weil dahinter stecken Werte, das ist wichtig, Hoffnung und so, ne? Und ich würde das wirklich so behandeln, wie wenn ein Lebenskonzept, irgendwas, ein großer Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Es ist eine Form von ein Sterben, ein Tod, ja.
Und da können eben verschiedene Gefühle damit einhergehen: Schmerz, Trauer, Angst, Ärger, Wut, Verzweiflung, auch Schuld, ne? Und damit auch zu arbeiten ist ja dann ganz wichtig und auch diese Gefühle selbst zu validieren und sagen, oh, das ist jetzt gerade alles da, krass.
Genau, und das auch so genau hinzugucken, weil manchmal ist es so, Menschen sind sehr ärgerlich, wütend auf das System, das ist alles so schlimm und keiner hilft mir. Das mag auch zu Teilen stimmen, aber manchmal verbirgt sich dahinter ganz dolle Trauer. Also genau auf die Emotionen zu gucken, ne? Das ist, manchmal werden bestimmte Emotionen, mit denen wir nicht gerne klarkommen, auch verdeckt irgendwie so. Vielleicht steckt da auch eine ganz immense Scham dahinter. Warum schaffe ich das nicht? Oder warum kann ich keine Kinder bekommen oder sowas? Ne, dass da ganz unendliche Scham dahinter ist. Und dann zeigt sich das halt in Wut. Also diese Emotionsarbeit, auch nicht einfach nur so, oh, ich tick das jetzt ab, ja, ist doch klar, dass ich nur wütend bin. Was steckt wirklich dahinter? Es ist Arbeit tatsächlich, ja. Aber es ist eine fruchtbare Arbeit, wenn man sich diesen Weg anguckt und ihn auch geht, ja.
Und was in der Therapie ja auch immer ganz wichtig ist, ist ja auch die Bedeutung, die wir etwas geben. Und da wollte ich noch mal ganz kurz auf die Trauer eingehen. Also die Bedeutung von Trauer ist ja oft gesellschaftlich etwas Unangenehmes, etwas Schweres, etwas, ich spreche da auch von mir, ne? Also ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf andere, auf die Gesellschaft oder so, sondern ich habe damit auch Probleme, einfach zu trauern. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was man eben nicht will, wegschiebt und damit will man nichts zu tun haben und so. Aber Trauer ist ja ganz wichtig.
Also ich sag oft immer und ich fühle das auch so, Trauer ist gleich Liebe. Das sind so wie eine Medaille. Und auf der einen Seite, wenn Menschen leben oder auch, ne, das können ja auch Wesen sein oder so, ne, Tiere, dann ist da ja sehr viel Liebe da. Und auf der anderen Seite, wenn etwas weg ist, dann, oder wenn jemand weg ist, dann kommt die Trauer. Also Trauer ist eine Ausdrucksform, dass uns etwas sehr, sehr wichtig war. Und vielleicht ist es meine eigene Sozialisation, dass wir haben ja in Vietnam diesen Ahnenverehrung. Also ich bin aufgewachsen und wir haben im Wohnzimmer immer ein Altar gehabt, da sind die Bilder meiner Großeltern. Ich habe die nie kennengelernt, aber es gab immer bestimmte Tage, wo wir gebetet haben und die sind einfach Teil der Familie, so, ne? Oh. Und zu bestimmten Tagen hat meine Mutter das gekocht, was meine Großeltern gern gegessen haben und so, dass die Toten nicht einfach abgetrennt sind, sondern es ist Teil des Lebens, ja? Und deshalb ist Trauer für mich nichts Schlimmes oder für viele Kulturkreise übrigens auch, ja, ne? Und das wird nicht so weggeschoben und wenn wir sagen, hey, Trauer, das bedeutet einfach nur, dir war was wichtig, dir waren Beziehungen wichtig, das ist Liebe, dann ist es auch nicht schlimm zu trauern, weil das einfach eine Form von Liebe ist.
Ach, das ist so schön. Das ist eben genau die Bewertung, die wir, glaube ich, hier im Westen oft brauchen, weil ich bin ganz gerührt von deiner Geschichte, weil bei uns gab es sowas nicht. Also bei uns war Trauer einfach etwas, was man nicht will und ich merke das an mir auch. Ich finde das anstrengend. Ich finde traurig sein anstrengend. Und durch achtsam und all diese Beschäftigung damit, natürlich gehe ich damit jetzt anders um, intellektuell. Aber nicht, das kommt nicht so, wie man so schön sagt, naturally so bei mir. So, ich muss das lernen und dann auch praktizieren, zu sagen, okay, Trauer ist Liebe. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Bewertung, die wir hier, glaube ich, in den deutschsprachigen Ländern, die diesen Podcast hören, glaube ich, ganz gut gebrauchen können. Was ist denn der Unterschied zwischen Schmerz und Leid? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Ding. Da gibt es auch diesen Spruch, Schmerz ist unvermeidbar, aber Leid ist vermeidbar. Ne? Der geht natürlich irgendwie besser, aber ich kann ihn gerade nicht besser zitieren.
Aber genau so ist es letzten Endes. Also ich meine, Schmerz gehört im Leben dazu. Ne? Sei es der körperliche, physische Schmerz, ne? Wenn eine Trennung da war, dann das tut erstmal weh. Ne? Aber Leid, also kann man eher so definieren, das ist, was wir daraus machen, wenn wir uns dagegen wehren, wenn wir daran festhalten, wenn wir da zu sehr mit ankämpfen, total in den Widerstand gehen. Das ist das, was wir uns auferlegen. Ne? Und schon zu Zeiten des Buddhas, der hat auch so eine Geschichte oder eine Metapher. Ein Mann geht durch den Wald und er wird von einem Pfeil getroffen. Ne? Und wenn er den rauszieht und dann wieder reinrammt, das ist dann dieser doppelte Schmerz. Also das ist diese Bewertung, die wir auferlegen, wenn wir sehr in den Widerstand gehen oder in ACT, also Akzeptanz-Commitment-Therapie, die verwenden als Metapher. Da gibt es so eine Fingerfalle. Ich weiß nicht, ob du die kennst aus Papier, wenn man das so faltet und man steckt auf beiden Seiten die Zeigefinger rein. Und wenn man dann ganz krass daran zieht, also links und rechts raus möchte quasi, dann wird es immer fester und fester. Ne? Wenn man aber ganz leicht irgendwie also Spiel da lässt und Raum, dann kann man ganz problemlos seine Finger so befreien. Und so ist das, wenn wir total in den Widerstand reingehen, kämpfen, das ist das zusätzliche Leiden, was wir uns dann so aufbürden.
Oh mein Gott, ist das ein schönes Bild. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich brauche immer so Bilder beim Lernen oder beim Verstehen und so. Und dieses Bild mit der Fingerfalle hat mir jetzt sehr geholfen, auch um dann weiter darüber zu sprechen und damit weiter umzugehen, um immer wieder zu sagen, hier, guck mal, dein Widerstand macht es schwieriger und du kommst dann nicht aus dieser Fingerfalle raus. Sehr schön, ich sehe es vor mir. Vielen Dank dafür auch. Das ist ein perfektes Bild, finde ich. Und wenn man locker lässt und akzeptiert, dass die Finger in dieser Papierfalle sind, dann kommt man auch besser raus. Aber ich hatte ja eben gesagt, Akzeptanz ist ja auch ganz, ganz wichtig im Buddhismus. Ne? Kannst du uns da nochmal kurz durchleiten?
Ja.
Oder du hast gesagt, auch die kleine Schwester oder die Schwester des von der Achtsamkeit auch.
Ja, also total zentral schon die erste Lehrrede vom Buddha über die vier edlen Wahrheiten. Da sagt er, das allererste ist die erste Wahrheit, es gibt einfach Leiden. Ja, Leiden gehört zum Leben dazu. Viele, die interpretieren das so, boah, was ist das so düster, spricht er direkt vom Leid oder so. Ich finde, das ist total hoffnungsvoll, weil das einfach ganz klar ist, wenn du lebst, gehört das dazu. Es gibt Licht und es gibt Schatten. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich mich doch viel besser darauf vorbereiten. Ne? Der Zen-Meister Thich Nhat Hanh, er sagt, ohne Schlamm kein Lotus. Der Lotus, er wächst nicht aus dem Beton heraus, sondern aus dem Schlamm. Das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Und also da sehen wir schon eine auch radikale Akzeptanz. Das gehört einfach dazu. Und erst wenn wir anfangen, uns das so wegzuwünschen, dann entsteht Leiden, weil dann negieren wir etwas, was, es geht ja nicht anders. Ne? Dann auch eine andere Praxis, dass die wichtig ist, ist diese Unbeständigkeit, also Impermanenz oder auch dieses Nicht-Selbst, kein Ego haben. Was damit gemeint ist, wir wissen ja, dass alles ständig im Wandel ist, alles verändert sich, aber in dem Moment, wo wir festhalten an etwas, das kann auch wieder die Wurzel sein, warum wir leiden. Und wenn wir Unbeständigkeit nicht akzeptieren, dass immer wieder Veränderungen auftreten können, immer, ja, also ich hatte das letztens auch, mein Partner, der ist krank geworden aus dem Nichts, ja, wir können nicht an Gesundheit festhalten, egal wie viel wir dafür tun, ne? Es kann so sein, ne? Aber wenn ich in dieser Vision lebe, boah, ich werde davon ausgespart, ne? Dann sind wir nicht in der Akzeptanz, das ist nicht die Realität. Und dieses Nicht-Selbst finde ich auch sehr, sehr spannend, weil wir ja, ich sag mal, im Westen, ne, in westlichen Ländern eine sehr starke Identifikation haben mit seins teilweise Narrative, Besitztümer manchmal auch. Und das ist das Selbst, das ist das Ego, das ist meine Identität. Aber im Buddhismus lernen wir, auch das ist komplett im Wandel. Unser Körper ist im Wandel, unsere Gefühle ständig. Ein Strom aus Gefühlen, Gedanken, ständig bist du im Wandel. Und es gibt nicht diesen einen Kern des Selbst, des Egos oder so, sondern du bist im Wandel. Und wenn du weißt, du bist im Wandel und du du greifst nicht so sehr an diese eine Identität, ich bin die Psychotherapeutin, was auch immer das bedeuten soll, ne? Dann leide ich nicht so sehr darunter, ja, weil ich weiß, ja, das kann sich verändern, das kann auch irgendwann eines Tages anders sein.
Ach, ist das schön. Und wenn wir nicht denken, es muss immer alles perfekt laufen, ich muss immer gesund sein, ich muss immer glücklich sein, sondern genau wie du sagst, dieses No Mud, No Lotus, ohne Schlamm kein Lotus, wenn wir diesen Gedanken immer wieder leben, uns immer wieder daran erinnern, der Normalfall ist eben nicht, dass wir für immer gesund sind, immer glücklich, alles immer genauso läuft, wie wir das haben wollen. Das gibt es ja gar nicht. Und es klingt jetzt fast so ein bisschen banal, aber trotzdem ist es genial und da steckt alle Weisheit der Welt drin, ne? In dieser Erkenntnis, finde ich. Und da können wir, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, eben den Gleichmut kultivieren. Der Gleichmut wiederum ist ja auch verwandt mit der Akzeptanz.
Genau, auch Verwandte, auch die kleine oder größere Schwester, ich weiß auch nicht, ne? Also, dass wir immer lernen, ne? Nicht in dieses Dinge, die angenehm sind, daran festhalten zu wollen und Dinge, die unangenehm sind, ja, abstoßen zu wollen, sondern eine Offenheit gegenüber allen Erfahrungen, unabhängig davon, ob es halt angenehm, unangenehm oder neutral ist. Und das ist halt nichts Gewohnheitsmäßiges, weil wir das sehr tief in uns verankert haben, dass wir das Angenehme suchen. Und das bedeutet auch, dass wir, ja, alle Lebewesen mit einschließen, dass wir nicht dualistisch, dichotom denken in gut versus schlecht, schön, hässlich oder so, sondern offen dafür sind. Und ganz wichtig bei diesem Akzeptanzthema, ich sehe schon die Nachfragen, die vielleicht kommen, das heißt nicht Resignation, das heißt nicht, dass wir alles dulden oder so, ne? Das heißt nicht, dass wir ungerecht dulden, auch beim Gleichmut heißt es nicht, oh ja stimmt, wenn die jetzt hier so sagen, ja gut, schlecht, das ist irgendwie alles das Gleiche, ist es nicht, aber der erste Moment, dass wir nicht direkt in diese Kategorien denken, sondern es ist halt eine Tatsache, wenn es das eine gibt, gibt es auch das andere, ne?
Und wenn ich in dieser Fingerfallen-Metapher bleibe, ja, wenn meine Finger in dieser Papierfalle sind, dann sage ich ja nicht, ja, okay, ich werde jetzt für immer hier drin bleiben, sondern ich akzeptiere und komme mit dieser Idee in meinem Kopf langsam und behutsam besser raus aus der Situation. Das heißt, ich akzeptiere auch, um etwas verändern zu können. Ich werde jetzt nicht den Rest meines Lebens in dieser Fingerfalle bleiben, sondern ich akzeptiere erstmal und nehme den Druck raus und lasse so ein bisschen los, ne? Dadurch habe ich gerade so den Gedanken gehabt. Wir haben ja, wie gesagt, schon öfter über die Act gesprochen, die Akzeptanz- und Commitment-Therapy oder Therapie. Und da gibt es logischerweise, weil sie das ja schon im Namen trägt, die Akzeptanz, auch Übungen, um das eben zu trainieren, weil Akzeptanz fällt in unserem Kulturkreis nicht vom Himmel, sondern wir müssen das oder wir können, wir dürfen das lernen mit bestimmten Hilfestellungen, ne?
Ja, also eine Übung beispielsweise im Umgang mit Gedanken oder auch mit Gefühlen ist, dass wir uns, also wenn der Verstand uns zum Beispiel sagt, boah, das ist super schrecklich, was hier gerade passiert, oder auch diese Angst, die ich empfinde, das ist schrecklich, diese Panik, ne, sich dann einzugestehen und zu sagen, ich fälle gerade ein Urteil, diese Angst ist schrecklich. Ich gebe jetzt dieses Label da rein oder der Verstand sagt, boah, diese Schuld, die ist ganz furchtbar oder diese Scham, ne, dann auch, ne, ich fälle dieses Urteil oder ich habe gerade diesen Gedanken, diese Schuld ist furchtbar. Und da diffusionieren wir uns quasi, wir entidentifizieren uns mit dem Gedanken oder auch mit dem Gefühl. Denn wir wissen ja, ACT, das ist natürlich sehr inspiriert auch durch buddhistische Lehren, ja, es ist ständig im Wandel. Aber wenn du anfängst, irgendwie deine Identität aus einer Emotion zu speisen, so ich bin die Angst, ich bin die, die immer panisch ist und man erzählt sich da, dann wird man das natürlich auch, ja. Und durch kleine Übungen und das ist total simpel beim wieder, ne? Einfach nur so ein paar Wörter davor setzen und sich dessen bewusst werden, hilft schon komplett, damit man nicht eins mit dieser Emotion wird.
Und du hast eine Studie mitgebracht. Was wurde denn da geprüft im Zusammenhang jetzt mit Akzeptanz?
Genau, also das ist eine Meta-Analyse, die verschiedene Studien zusammengefasst hat, um sich die Ergebnisse anzugucken. Und die haben sich verschiedene Emotionsregulationsstrategien angeguckt im Zusammenhang mit Psychopathologien. Und Emotionsregulationsstrategien, dazu gehört beispielsweise Akzeptanz. Das ist eine Strategie, wie wir mit Emotionen umgehen können. Die haben aber noch geguckt, wie ist es denn mit anderen Emotionsregulationsstrategien, wie beispielsweise Vermeidung, ist ja auch eine Strategie, oder oder kognitive Umstrukturierung, wenn wir sagen, okay, wir denken anders über den Gedanken, Problem lösen und so. Und die kamen zum Ergebnis, keine große Überraschung, aber maladaptive Strategien wie beispielsweise über etwas grübeln, vermeiden oder Unterdrückung, das ist mehr mit Psychopathologie assoziiert, also zum Beispiel Depressivität oder Ängstlichkeit. Wohingegen Problemlösestrategien oder aber auch Akzeptanz als Emotionsregulationsstrategie, das hatte kleine bis mittlere Effekte, dass das weniger mit Symptomen einherging. Also das kann uns wirklich helfen im Umgang mit Ängsten, Depressionen oder anderen psychischen Beschwerden. Es ist halt besser als zu grübeln oder zu vermeiden natürlich.
Ich wollte gerade sagen, dieses Grübeln beschäftigt uns eigentlich auch gefühlt in jeder zweiten Folge, weil das eben auch zu so vielen Krankheiten führt. Wir hatten auch mal eine Folge zum Thema Verbitterung. Also zu viel Grübeln und zu viel in der Vergangenheit leben ist wirklich gefährlich nach gerade und kann auch wirklich unserer Gesundheit schaden. Und auch dazu hast du eine Studie, wie Grübeln irgendwie wirklich gefährlich sein kann, ne?
Ja, also in dieser Studie erschien in der Psychological Science, da wurden 71 Probanden untersucht. Die sollten an jemanden denken, der sie verletzt hat oder auch schlecht behandelt hat oder auch beleidigt hat. Und während sie über diese Person nachgedacht haben, ne, über vergangene Beleidigungen und so weiter, ne, da wurden bestimmte Parameter gemessen, wie Blutdruck, Herzfrequenz oder auch die Spannung der Gesichtsmuskulatur. Und das zeigte sich, da war eine deutlich erhöhte körperliche Erregung bei den Menschen, wenn sie an diesen Groll sich erinnert haben und das auch so immer wieder gekaut haben. Ne? Und in einer weiteren Bedingung, da sollten diese Probanden sich in den, ich sag jetzt mal, Täter hineinversetzen oder sich vorstellen, diesem Menschen zu verzeihen. Und im Ergebnis zeigte sich, wenn sie sich in Vergebung übten, dann sank ihre körperliche Erregung. Und das ist super spannend, dass auch die selbstberichteten Emotionen, also dass sie positive Emotionen hatten, dass das auch mit diesen physiologischen Beobachtungen einherging. Und wenn ihr euch jetzt mal so einen richtig verbitterten Menschen vorstellt, ja, den ihr vielleicht kennt, ja, die sind so, die haben einfach, ich muss es leider sagen, kein glückliches Leben, ja. Ja. Also oft auch mit Krankheiten geht das einher, hoher Blutdruck sowieso, ne, sieht man ganz oft, ja. Aber da seht ihr, man kann das sich in dem Moment, wenn wir das wissen, dann können wir uns aussuchen, ob wir diesen Weg gehen wollen, weil wir strafen vor allen Dingen uns selbst, wenn wir anderen nicht vergeben.
Dieser klassische Spruch, das ist, als würden wir jeden Tag Gift trinken und denken, der andere stirbt davon, weil das ist ja die Intention dahinter, aber tatsächlich vergiften wir uns nur selber. Es kann aber auch anders aussehen, weil du hast gesagt, es ist eine Entscheidung. Dazu gibt es ja auch Therapien und eben die Achtsamkeit und ganz viele Interventionen und Übungen. Also wir können lernen, eben loszulassen, um nicht zu verbittern. Und da gibt es eben Dinge wie Dankbarkeit, da sprechen wir ja auch ganz oft drüber, ne? Also wirklich zum Beispiel aktiv Dankbarkeit trainieren, üben, jeden Tag, ne?
Ja. Denn okay, wir haben eine Situation, die uns missfällt, die sehr viel Schmerz auslöst und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht das ganze Leben. Wenn wir uns trainieren, zu gucken, was gibt es aber noch neben dieser Ungerechtigkeit? Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Wer hat mir denn geholfen, dass ich da bin, wo ich bin? Welche Bedingungen sind da? Und wie kann ich diese Chance vielleicht nutzen? Welche Menschen sind da? Dankbarkeit ist so ein Gegengift gegen so vieles. Und Dankbarkeit ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist Dankbarkeit aus meiner Sicht. Wenn wir wirklich im gegenwärtigen Moment sind, dann sprudelt das einfach so. Also ich weiß, man könnte uns sicherlich um 3 Uhr morgens wecken und uns fragen, nenn mal so 10 oder 20 Dankbarkeitspunkte oder so. Wir haben es ja auch geübt, ne? Wir können das üben und es ist auch gefühlt. Viele Patienten fragen mich immer so, boah, aber ich fühle es am Anfang nicht. Also ich schreibe es jetzt, ich mache jetzt diese Liste und so. Aber so ist es halt am Anfang, ne? Wenn wir lernen, Fahrrad zu fahren, das macht am Anfang auch keinen Spaß. Aber allmählich dann, und ich weiß noch, ich erinnere mich an eine Patientin, mit der ich gearbeitet habe, die hat sich so abgemüht daran. Und ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ne? Ich hatte auch schon Momente, wo ich dachte, ob diese Intervention bei ihr doch nicht klappt. Aber ich habe gedacht, komm, wir bleiben dran. Und irgendwann, dann hat sie mir geteilt, wissen Sie, Freundin, endlich habe ich es gespürt. Ich habe das gespürt. Ich habe irgendwas aufgelistet. Ich bin in einem warmen Zuhause, draußen regnet es und ich habe diese Dankbarkeit gespürt. Aber sie blieb dran, sie hat trainiert.
Ja. Ja, es hat sich gelohnt, wie schön. Und dann gibt es ja diesen lustigen Spruch, der immer so mit einem zwinkernden Auge, aber da ist natürlich auch was Wahres dran. Die beste Rache ist ein gutes Leben. Ne? Also wenn wir ein Gefühl von Stimmigkeit, ein sogenanntes Kohärenzgefühl in unserem Leben haben. Wenn wir sagen, ey, guck mal, mein Wert zum Beispiel ist Teamarbeit und ich habe heute den ganzen Tag wunderbar im Team gearbeitet, wir haben aufeinander geachtet. Ich habe meinen Wert ganz konkret gelebt. Oder mein Wert ist Familie. Ich hatte heute einen richtig schönen Familientag. Ich habe meinen Wert ganz konkret gelebt und so weiter. Ne? Das ist ja so ein Kohärenzgefühl von, mein Leben ist so, wie ich das haben möchte. Ne?
Ja, und das kann sehr, sehr schützend sein. Ne? Diese Sinnhaftigkeit, das stimmt alles. Und es hilft uns, wenn wir Herausforderungen haben, dass es einfach Sinn macht und sich Zeit zu nehmen, ja, zurückzublicken. Weil viele Menschen, die man fragt, wenn sie schwierige Biografien hatten und man stellt sie vor die Wahl, würdest du es wieder so machen oder würdest du ein anderes Leben haben wollen? Trotzdem sagen die meisten tatsächlich, ich habe das ja gebraucht, sonst wäre ich ja nicht diese Person, die ich heute bin, ja.
Das fühle ich auch total. Es ist, ne, uns allen sind Dinge passiert und Verletzungen und blöde Sachen und so weiter. Aber ich fühle das tatsächlich eben durch die Beschäftigung, glaube ich, mit all diesen Themen so lange und intensiv und das, worüber wir hier auch immer wieder sprechen. Also ich fühle das schon sehr auch genauso. Und genau, Lebensfülle, also ein schönes Leben, Kohärenzgefühl. Und du hast aber auch noch ein paar Übungen dabei, was wir jetzt also jetzt machen können, um Akzeptanz quasi und Loslassen zu üben, um es zu trainieren.
Ich würde, also was wir machen können, ist zum Beispiel eine Loslassliste. Also wenn wir uns auch im Kleinen irgendwie so üben, ne, so ein negativer automatischer Gedanke, sowas wie, boah, ich kann nicht mit Gewichten zum Beispiel trainieren oder sowas, ne, ich bin nicht der Mensch dafür, so, ne. Das ist ja wieder so eine Mindset-Frage, ja. Sich bewusst machen, habe ich solche Einstellungen, die mir vielleicht so im Weg stehen können. Narrative, erzähle ich mir eigentlich immer, ich bin so ein Pechvogel, ich werde eh nicht die große Liebe finden oder so, ne.
Oder
so,
wenn ich es nicht mache, bricht hier alles zusammen. Ich glaube, das zum Beispiel ist ein Narrativ, was sehr oft, ich kenne das ja auch als Mutter, aber da einfach mal das vielleicht loszulassen und zu gucken, also es kann ja sein, dass was zusammenbricht, aber ist das wirklich die größte Katastrophe? Ne? Also ich schreibe erstmal die Gedanken auf und was ist denn dann aber, wenn es stimmt? Weil ich habe neulich so ein Reel bei Social Media gesehen, da hat eine Frau gesagt, naja gut, ich habe halt nicht das Geschenk für den Kindergeburtstag besorgt, ich habe halt nicht neues Klopapier besorgt, ich habe halt kein Brot gekauft, also gab es kein Klopapier, kein Geschenk und kein, ne, es gab es dann halt nicht. Also so, dann hat man ja quasi recht, oder?
Ja, aber dahinter steckt ja irgendeine Befürchtung, ne? Wenn ich das alles nicht mache, wie werde ich dann gesehen von Menschen? Wie werde ich verurteilt oder sowas? Also, dass dann kein Brot zu Hause ist, ist ja jetzt erstmal, ja, ne, dann isst man halt was anderes oder so, würde ich halt sagen, ja. Aber was steckt dahinter, wenn man ein hohes Perfektionismusmuster zum Beispiel hat? Dass Leute denken, wenn du das nicht mehr machst, dann liebe ich dich nicht mehr oder so. Und dann nur von einmal etwas loslassen und das ist nicht da, heißt es ja nicht, man korrigiert irgendwie so eine Grundannahme, sondern man muss es immer wieder machen und auch gucken, was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn, wenn ich nicht immer das Klopapier kaufe? Denke ich dann irgendwie, ich habe keinen Sinn in dieser Familie? Das ist ja das, was irgendwie so übertrieben ist. Ne? Also da würde ich in dem Reel nochmal nachfragen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also nur das Klopapier und so, das finde ich ist ein bisschen kurz gedacht, sondern was steckt dahinter eigentlich? Das ist natürlich eine Tatsache, klar. Ja. Wenn ich mir jetzt nicht irgendwie so ein perfektes Dinner irgendwie, dann ist das Dinner nicht perfekt, ist ja klar. Aber was bedeutet das, was dahinter steht? Und hat das bewahrheitet sich? Das können wir 10 Menschen befragen, wirklich eine Umfrage. Und jetzt habe ich nicht das perfekte Dinner, heißt es, ich bin jetzt nicht mehr wertvoll für die Gesellschaft oder was?
Ja, also das Narrativ können wir auch loslassen und umschreiben. Also das alte Narrativ ist, wenn ich das nicht mache, bricht hier alles zusammen. Aber wie gesagt, umschreiben wäre ja auch, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Oder?
Ja, es ist nicht so schlimm. Andere Menschen sind auch noch beteiligt, ja. Und diese Erfahrung auch machen. Also erst kann man sich das wirklich so aufschreiben, sich mal klar machen, was ist denn eigentlich meine Lebensgeschichte? Was erzähle ich mir immer wieder? Wie würde ich es denn eigentlich gerne haben? Also auch unser Gehirn dahin trainieren, Annäherungsziele, ne? Wie würde ich gerne über mich denken, über mein Umfeld? Und das dann auch tatsächlich prüfen. Kann ich kleine Schritte machen in diese Richtung? Und wie fühlt sich das dann an? Ne? Also wie sehen mich andere Menschen? Wie fühle ich mich damit?
Und was könnte dann passieren? Also vielleicht könnte das Narrativ auch sein, wenn ich mich nicht um alles kümmere, gebe ich den anderen Mitgliedern der Familie mehr Raum zum Wachsen, zum Beispiel jetzt.
Mhm. Ja, finde ich auch. Mehr Verantwortung auch, weil es gibt einen Verantwortungskuchen. Wenn man selbst alles trägt, dann wie sollen denn die anderen dann was davon haben? Ne? Also auch in Partnerschaften, wenn gibt es ja auch so Dynamiken. Ne? Mhm. Da erkenne ich mich auch wieder. Ich übernehme irgendwie immer so sehr viel. Ja, aber es heißt ja auch, dass ich dem anderen nicht die Chance gebe, dass die andere Person dann mehr macht. Und vielleicht würde sie es anders machen. Und das ist dann auch fein. Ja. Also.
Ach ja, also wir könnten noch stundenlang weiter über Akzeptanz sprechen, aber du hast natürlich auch eine Übung für uns mitgebracht. Da bin ich jetzt mal auch sehr gespannt, was da genau passiert.
Ja, das ist auch eine Meditation, wie wir mit Gedanken und Gefühlen sein können. Und am Ende, da habe ich noch so einen Twist, wo wir in Verbindung treten mit Anteilen in uns, die eben hoffnungsvoll sind, kraftvoll und auch zuversichtlich. Wir haben ja so ein bisschen angefangen, dachten, boah, das sind so schwere Situationen, aber diese Hoffnung wollte ich mitgeben. Einfach dieser Glaube darin, Dinge verändern sich und sie können sich natürlich auch zum Positiven verändern. Und das vergessen wir manchmal, wenn es einfach sehr schwer ist.
Ach, das ist schön. Ein Twist, eine Achtsamkeitsübung mit einem Twist. Das gefällt mir. Ich bin sehr gespannt. Dann euch viel Freude, viel Spaß dabei. Genießt es und macht es auch wirklich. Und mal hören und bitteschön.
Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lass deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um dem Körper noch mehr Entspannung zu schenken. Ich lade dich nun ein, deine Augen sanft zu schließen. Oder wenn du magst, kannst du sie geöffnet lassen und deinen Blick auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. In der Übung hast du die Gelegenheit, eine Situation zu betrachten, mit der du ringst. Wo es dir schwerfällt, zu akzeptieren, dass die Situation nicht veränderbar ist. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade ausatme. Deine Atmung ist ein stabiler Anker. Egal was passiert, du kannst immer zu deiner Atmung zurückkehren. Versuche mal, die Ausatmung ein bisschen zu verlängern. Dadurch aktivierst du dein Beruhigungssystem. Einatmend bin ich mir bewusst, welche Gefühle diese Situation in mir auslöst. Ausatmend gebe ich diesen Gefühlen Raum. Benenne jedes einzelne Gefühl, was da ist. Vielleicht ist da Trauer, Wut, Verzweiflung und atme mit diesen Gefühlen. Sie dürfen da sein. Einatmend nehme ich wahr, wie mein Körper sich in dieser Situation anfühlt. Ausatmend entspanne ich meinen Körper und sende ihm meine ganze Liebe und Fürsorge. Oft, wenn wir gegen etwas ankämpfen, es nicht akzeptieren können, spannt sich unser Körper an und ist im Stress. Wir können uns nun Zeit nehmen, um den Körper zur Ruhe kommen zu lassen. Einatmend erinnere ich mich daran, dass dies ein schwieriger Moment ist für mich. Ausatmend schenke ich mir selbst Mitgefühl, so wie eine liebe Freundin oder ein lieber Freund es tun würde. Einatmend verbinde ich mich mit den hoffnungsvollen, kräftigen, zuversichtlichen und weisen Anteilen in mir. Ausatmend lächle ich diesen Anteilen in mir zu. Alles ist ständig im Wandel. Nichts bleibt so, wie es ist. Das bedeutet, dass auch die schwierigste Situation nicht für immer bestehen kann. Es gibt Lösungen, Wege und Sinneszusammenhänge, die wir jetzt vielleicht nicht sehen können, die sich aber nach dem Sturm zeigen werden. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.